DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MSV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut. Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer. Abendblatt auf dem Handy, in der Bahn, zu Hause, beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update. Der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und man kann sagen, dass es ganz schön schnell geht, wie so ein Vierteljahr vorbeigeht, denn es ist ja immer im Vierteljahr Abstand, dass mein Lieblingsgast, mein Dauergast hier ist, Stefan Lambi. Ich stelle ihn jedes Mal vor, wo man es eigentlich gar nicht muss, aber es gehört sich, glaube ich, so. Dokumentarfilmer, extrem erfolgreicher Dokumentarfilmer, Spiegel-Bestseller-Autor, tolle Bücher, die ich immer nur empfehlen kann und so wie ich ihn, er wird es wieder nicht verraten, aber offensichtlich an einem neuen Projekt dran ist, aus dem auch ein Buch herauskommt. Und es ist eine schöne Gewohnheit geworden, lieber Herr Lambi, dass Sie hier alle Vierteljahr kommen und wir einmal so das ganz große Bild zeichnen von der Ampelregierung. Und das tun wir auch heute. Heute noch ein besonderer Tag, weil es ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Dann ist eine kurze Sommerpause, finde ich. Also die nächste Sendung ist schon wieder am 25. August. Das ist dann kurz vor den Wahlen in Ostdeutschland und das kann ich schon mal sagen, da haben wir dann den Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen zu Gast. Klar, weil in Thüringen die Wahl sicherlich die interessanteste ist. Lieber Herr Lambi, und dann dachte ich mir so in der Vorbereitung, na, dann machen wir mal so eine Bilanz, wie ist es denn mit dem Haushalt gelaufen und wie steht die Ampel denn da und so. Vielleicht schaffen wir es auch noch, aber natürlich müssen wir vorher jetzt einmal über all das sprechen, was rund um Donald Trump passiert ist. Sie haben bei Ihrem letzten Besuch erzählt, dass Sie, das können Sie vielleicht einmal noch kurz anreißen, sowieso an einem Projekt sind, in dem es um die Gefährdung der Demokratien auf der Welt geht. So richtig ungefähr?
Naja, also erstmal schön, dass ich wieder da bin. Fühle mich fast zu Hause. Alle 3 Monate, Sie haben recht. Ja, es geht nicht um die Gefährdung der Demokratie in der Welt, sondern in bestimmten Ländern, also mindestens in der westlichen Welt. Mhm. Ich bin deshalb sehr viel unterwegs, reise durch Nordamerika, also den Süden der Vereinigten Staaten, bin durch Argentinien gereist, bin viel in Ostdeutschland unterwegs, auch noch in anderen europäischen Ländern. Also das ist so ein Projekt, was mich alles in allem ein Jahr auf Trab hält. Und zwischendurch bin ich bei Ihnen und erzähle ein bisschen.
Genau, und dann müssen wir gucken, ich weiß nicht, das ist ja so ein Moment, wo man sich erinnert, wo man war, als die Meldung kam. Bei mir war das so, ich lag irgendwie im Bett und konnte nicht schlafen. Und habe nochmal auf mein Handy geguckt und sah plötzlich auf abendblatt.de, wo sonst?
Klar.
Nein, klar. Eine Eilmeldung, Schüsse auf Donald Trump. Und dachte, oh, jetzt sind was. So ein bisschen so in so einem Halbschlafmodus und bin dann auf CNN gegangen, wo es gar nicht die Top-Meldung war, sondern wo es nur die. Und ich dachte, irgendwas ist da schiefgegangen und dann bin ich natürlich dran geblieben und dann so richtig klar wurde einem das nicht. Und wenn man sich jetzt klar macht, was da.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action.
all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Passiert ist. Also dann stellt man erst fest, irgendwie, was das für ein gewaltiger Einschnitt in die eine wie in die andere Richtung. Viele haben jetzt, das heißt viele haben überlegt, was wäre gewesen, wenn er erschossen worden wäre. Was wäre dann in den USA passiert? Und was passiert jetzt, wo er zum Glück, muss man sagen, ja eben nicht erschossen wurde, sondern zum Glück wirklich nur leicht verletzt wurde? Was bedeutet dieser Moment für den Wahlkampf in den USA? Kann man das jetzt überhaupt schon absehen?
Also ich antworte erstmal sehr emotional. Mhm. Das letzte Mal war ich, glaube im April bei Ihnen. Sie erleben mich jetzt im Zustand, ich bin sehr aufgewühlt. Mhm. Und ich finde, wir haben alle Grund, aufgewühlt zu sein. Fangen wir mal mit dem Attentat an. Es ist ja nicht ein Attentatversuch, sondern es war ein Attentat. Zum einen wurde geschossen, es wurde nicht verhindert, darüber muss man auch sicher reden. Es wurde ein Mensch getötet, andere verletzt, auch Donald Trump wurde leicht verletzt. Also unfassbar, dass das möglich ist. Und wer viel mit Politikerinnen und Politikern unterwegs ist, und das bin ich seit vielen Jahren, weiß, wie gefährdet diese Personen sind. Und mindestens deshalb haben viele Personen auch in Berlin, in anderen Großstädten, Hauptstädten Grund zur Sorge. Also wie leicht es einem Attentäter dann doch fällt, alle Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden und gezielt auf einen Mann zu schießen, der beste Chancen hat, nächster US-Präsident zu werden. Und es ging tatsächlich um Millimeter. Mhm. Also hätte er seinen Kopf ein bisschen anders gedreht, dann wäre der Mann tot. Das muss man so hart sagen. Es gibt aber natürlich noch andere Gründe, aufgewühlt zu sein, die wir vielleicht abarbeiten sollten. Also zum einen mache ich mir Sorgen, wie empfänglich Menschen ja nicht nur in den USA, sondern auch bei uns sind für Verschwörungstheorien, wie schnell das inzwischen geht. Sie haben eben zu Recht gesagt, wo waren Sie eigentlich als dieses beliebte Spiel 9/11? Damals gab es eine Menge Verschwörungstheorien, aber nur in bestimmten Zirkeln, in kleinen Kreisen und man musste das nicht wirklich ernst nehmen. Das ist jetzt, damals gab es noch keine sozialen Medien, natürlich völlig anders. Also noch am selben Tag, in den Stunden nach dem Attentat auf Trump, wurde behauptet, das waren die Demokraten oder der Deep State in Zusammenarbeit mit dem Secret Service und was man da nicht alles zu lesen bekam. Mhm. Und zwar nicht von irgendwelchen durchgeknallten Leuten, die sich auf sozialen Medien verewigen wollen, sondern von namhaften Republikanern mit enormer Reichweite. Ich habe das mal nachgeschaut. Also J.D. Vance, der jetzt Vize von Trump werden soll und will, hat behauptet, naja, es gibt dieses Narrativ, der Trump sei ein übler Faschist und er müsste unbedingt gestoppt werden. Und dieses Narrativ von Leuten der kritischen Medien, der linksliberalen, der linken Medien in die Welt gesetzt, sei eine Ursache für das Attentat. Also da wird, glaube ich, ganz schön was durcheinander gebracht, aber der Mann hat eine Reichweite von 2,5 Millionen Menschen. Andere haben geschrieben, Matt Gaetz, ein republikanischer Abgeordneter, haben versucht, ihn aus dem Amt zu drängen, durch das Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren. Sie haben versucht, ihn in den Knast zu stecken. Sie haben versucht, ihn umzubringen. Immer wieder dieses sie. Und damit meint er letztlich die Demokraten und möglicherweise auch die kritischen Medien. Also das ist ja so ein Narrativ, was sich auch in Deutschland hält, in weiten Teilen der AfD. Und das sind Menschen, die eine enorme Reichweite haben. Also auch Matt Gaetz hat 2,5 Millionen Follower. Und dann gibt's noch Alex Jones, einen üblen Verschwörungstheoretiker, der verurteilt wurde, weil er ein Massaker mit 26 Toten geleugnet hat und als Inszenierung bezeichnet hat. Der wurde also verurteilt, wurde bestraft mit einer hohen Geldstrafe, wurde dann gesperrt von Twitter, als es noch so hieß. Und als Elon Musk, und Sie merken, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage, weil ich so aufgewühlt bin, als Elon Musk dann Twitter übernahm, hat er Alex Jones entsperrt. Und der hat auch 2,5 Millionen Follower. Also das, wenn man das alles sich anschaut, hat es eine andere Qualität als die Verschwörungstheorien 2.1 nach 9/11 und ich finde es wirklich, wirklich beängstigend. Weil das wird jetzt mehrheitsfähig. Das ist das Narrativ nicht in kleinen Zirkeln, sondern in breiten Teilen der mindestens amerikanischen Öffentlichkeit.
Umgekehrt, das hat mich dann überrascht, in meinem Umfeld gab es dann durchaus Leute, die gesagt haben, naja, das ist doch inszeniert. Das hat er doch extra gemacht, wo du denkst, weiß ich nicht, ob man sich extra, also ob man dann sagt, schieß mich mal so an, dass du mein Ohr triffst aus 120 Metern. Also eine absurde Geschichte, aber auch das, auch da gibt es Leute, die das für möglich halten, dass Donald Trump das inszeniert hat. Wir wissen heute, dass es nicht so ist, aber das inszeniert hat, um sozusagen seine Position in der Wahl zu stärken. Und da sieht man, an welchem Punkt wir angekommen sind, wenn man sich beide Seiten betrachtet.
Ich höre das auch aus meinem Bekanntenkreis von erwachsenen, intelligenten Menschen. Und ich vermute, das sind nicht dieselben. Und das empfinde ich nicht als Gegensatz zu dem, was ich eben erzählt habe, sondern letztlich eine Weiterung davon. Also es gibt keine Institution, auch keine publizistische Institution, auf die sich wir alle beziehen, weil wir dieser Institution vertrauen. In den USA ist es offensichtlich, da früher hat man gesagt, wenn man eine Zeitung gekauft hat in den USA oder Nachrichten, man entscheidet sich für die the best available version of the truth. Mhm. Also die beste erhältliche Version der Wahrheit. Das ist doch längst vorbei. Mhm. Also wenn man jetzt sich über Fernsehen informieren will, entscheidet man sich entweder für die eine oder die andere Seite. Das gleiche bei den Zeitungen. Also das ist derartig gespalten, dass viele Menschen, ich will nicht von allen sprechen, aber auch eine wachsende Anzahl von Menschen Zuflucht nehmen in soziale Medien, Zuflucht nehmen in die absurdesten Verschwörungstheorien und das wird von Menschen wie Elon Musk kommerziell genutzt, ausgebeutet. Mhm. Und befeuert.
Und dann stellt man jetzt fest, ich bin gespannt, wie Sie das sehen, wenn man die ersten Bilder von Donald Trump sieht, ist zumindest der erste Eindruck, Moment, hat das bei dem doch was ausgelöst jetzt? Also hat das bei dem tatsächlich was ausgelöst? So, oh Moment, ich hätte ja tot sein können. Das heißt, vielleicht haben wir dann alle und insbesondere ich ein bisschen übertrieben mit der Stimmungsmache. Oder, auch das kann man sich vorstellen, oder ist er einfach nur so unglaublich clever und insofern auch eiskalt, wenige Tage nach diesem Attentat, mit dem er fast ums Leben gekommen wäre, und weiß, ah, das muss ich jetzt für mich ausnutzen. Und jetzt muss ich ja eigentlich gar nichts anderes tun, als den großen Staatsmann zu geben.
Also wir können beide nicht tief in die Seele von Donald Trump blicken, aber wir beobachten den Politiker Donald Trump ja jetzt schon seit 9 Jahren. Und vor dem Hintergrund dieses Wissens, ich habe einen Film über ihn gemacht, mit Klaus Brinkbäumer ein Buch über ihn geschrieben. Also mit dem Wissen würde ich sagen, niemals wird aus Donald Trump ein moderater, geläuteter, der sich um ein Zuschütten der Gräben kümmert, sondern sein Kalkül und das seiner Spin-Doktoren wird ganz anders sein. Er weiß, dass Joe Biden in einer Phase der extremen Schwäche ist, der dieses Attentat politisch nutzen kann in seiner Kampagne, in dem Sinne, dass bislang Donald Trump derjenige war, der für die Verbreitung von Hass in der Gesellschaft stand, eine gewisse Aggressivität entwickelte, der seine Anhänger am 6. Januar 2001 aufforderte, 2021, sorry, aufforderte, das Kapitol zu stürmen. Und Joe Biden versucht, sich als Kontrapunkt zu inszenieren, der Ruhige, der Gelassene. Und das ist natürlich auch eine Chance angesichts der sehr zugespitzten Situation nach dem Attentat. Und diesen Trumpf will Donald Trump Joe Biden aus den Händen schlagen und sich jetzt selber als der Moderate inszenieren, zumindest vorübergehend. Deshalb vermute ich dahinter nicht einen Moment der Läuterung, sondern ganz im Gegenteil einen cleveren Schachzug.
Das Irre war ja auch, dass er, also man weiß nicht, wie es einem selber gehen würde, er ist da gerade angeschossen worden, die Secret Service Leute stürzen sich auf ihn, schützen ihn und plötzlich reckt er die Faust raus und schreit Fight, Fight, Fight. Wahrscheinlich hat er in dem Moment schon gewusst, okay, jetzt muss ich was machen, weil das sind Fotos, die kann mir keine Werbeagentur für Millionen, mehr geht eigentlich nicht in meinem Wahlkampf gerade. Das ist so, es ist fast schon so ein bisschen pervers, also sozusagen dem Tod gerade von der Schippe gesprungen, einfach unglaubliches Glück gehabt und dann aber sofort wieder da zu sein und sagen, so, das nutze ich jetzt für mich.
Es ist beängstigend genial.
Ja. Ja, das, genau. Es ist beängstigend genial. Aber es ist natürlich Kalkül. Und es zeigt dann auch, wie berechnet der Mensch ist, selbst in dieser existenziellen Situation.
Ich glaube, in dieser Situation geht es nicht um Kalkül, sondern um Instinkt. Mhm. Also, das ist, sie hatten keine Zeit nachzudenken. Ich glaube, der einzige rationale Gedanke, den der Mann in der Situation gefasst hat, war, wo sind meine Schuhe? Weil die Secret Service Leute haben sich so auf ihn geworfen, aus irgendeinem Grunde haben sie ihn aus den Schuhen gekippt. Mhm. Also die Schuhe lagen da rum und ich glaube, er hatte Angst, dass es Bilder von ihm gibt ohne Schuhe. Deshalb hört man, wenn man sich diese Aufnahmen nochmal genau anhört, where are my shoes, give me my shoes. Mhm. Also ich glaube, das war der einzige rationale Gedanke, alles andere war Instinkt.
Und dann kann man ja davon ausgehen, dass man in dieser Situation den wahren Donald Trump sieht, wann sonst, oder? Und dass dann sozusagen diesen Menschen, den wir gesehen haben, der aufsteht, der fight, fight, fight ruft, das ist der Donald Trump.
Ja, das ist der wahre Donald Trump, aber ich habe den wahren Donald Trump auch anders natürlich in Erinnerung, auch in den letzten Monaten, wenn er über Migranten, in der Regel illegal einwandernde Migranten wettert und sagt, they are poisoning our blood, also das ist Rassismus pur. Das ist auch der wahre Trump.
Und das Absurde dann ist, wenn ich mich recht erinnere, dass er deshalb nur ins Ohr geschossen wurde, weil er in dem Moment, wo der Schuss fiel, auf eine Tabelle geguckt hat, wo es um, glaube ich, Einwandererzahlen geht. Also es ist eine unglaubliche Verkettung von
Umständen. Also man könnte sagen, kurz...
Die Einwanderer haben ihm das Leben gerettet.
Die Einwanderer haben ihm das Leben gerettet.
Ja, also,
eine hübsche Pointe.
Ja, das ist irgendwie... Und umgekehrt ist es natürlich jetzt so, dass selbst die, das hat man ja erlebt, selbst die, die Donald Trump auf keinen Fall im Weißen Haus sehen wollen, jetzt natürlich Mitgefühl mit ihm haben müssen, Mitleid mit ihm haben müssen. Auch Joe Biden, wird er ihn noch, was er auch bisher, was er beim ersten Duell ja schon ein bisschen getan hat, wird man Donald Trump noch so richtig hart angehen können, also mit den gleichen Waffen zurückschlagen? Im Moment nicht.
Naja, im Moment gibt es noch einen anderen Effekt. Joe Biden hatte Mühe, diese zwei Wochen nach seiner TV-Debatte, die völlig missraten war, politisch zu überleben. Mhm. Jetzt ist, glaube ich, diese Frist von zwei Wochen am Ende. Und auch durch dieses Attentat auf Trump überlebt er diese zwei Wochen Frist politisch, weil jetzt nicht mehr davon geredet wird, dass der Mann senil ist und möglicherweise Parkinson hat und was man alles zu lesen und zu hören bekommt. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zentrum der Öffentlichkeit raus. Also es gibt jetzt den Märtyrer Trump und es gibt die Krönungsmesse bei dem Parteitag und von beiden ist im Moment ohnehin etwas weniger die Rede und deshalb ist das gut für Biden für den Moment, aber besser für Trump auf lange Sicht, weil er natürlich glücklich ist mit dem schwachen Gegenkandidaten Joe Biden. Deshalb, es könnte nicht besser laufen für Donald Trump als diese Konstellation. Das Attentat, und jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, natürlich nicht das Attentat selbst, aber die insbesondere optische Darstellung, Sie haben es völlig zu Recht angesprochen, der Faust vor dem blauen Himmel und
die Fahne, die noch der
Sternbanner.
Also es ist wie, also man kann es sich eigentlich gar nicht besser, es kann sich nicht besser aus.
Also die Konstellation aus diesem Foto und der politischen Lebensversicherung für seinen schwachen Kontrahenten Joe Biden ist perfekt für Donald Trump.
Wenn man, ich habe jetzt gesehen, es gibt so erste Karten, erste Umfragen, Hochrechnung, wie viel Staaten kann Donald Trump für sich gewinnen? Und da muss man sagen, da ist das ganze Land ist irgendwie rot und nur an den Rändern, ne? Es ist so klassisch blau. Gibt es überhaupt noch irgendeine Chance für die Demokraten, / Joe Biden, angesichts all der Dinge, die allein in den vergangenen drei Wochen passiert sind? Denn wir tun immer so, als ob es noch so ewig lange hin ist und es ist ja auch noch ein bisschen hin. Also November ist nicht morgen, aber es geht irre schnell und da sind so viele Dinge passiert, wo man sich fragt, boah, was sollte jetzt diese Tendenz wieder umdrehen?
Also wir beobachten die politische Branche ja beide schon eine ganze Weile und ich erinnere an den Sommer 2021, ganz andere Preisklasse, Bundestagswahl.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Kampf. Also ich bin jedenfalls davon ausgegangen, dass Armin Laschet und die Union die Wahl gewinnen werden und dass Armin Laschet Bundeskanzler werden wird. Dann gab es die Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und das unangemessene Lachen. Und das hat ein ganz anderes Momentum, mit dem vorher keiner rechnen konnte, in Gang gesetzt. Mit dem Ergebnis, dass Olaf Scholz im Kanzleramt sitzt. Also ich tue mich als Journalist, auch als Dokumentarfilmer schwer, in die Zukunft zu schauen. Wir sind ganz gut darin, manchmal in die Vergangenheit zu schauen, die Gegenwart zu beschreiben. Aber Wetten auf die Zukunft abzugeben, fällt mir schwer. Und doch will ich auch nicht blauäugig sein oder eine gewisse Naivität vorspielen. Alles spricht für Donald Trump. Und jetzt kommen wir jetzt vielleicht zum dritten Punkt, warum ich so aufgewühlt bin. Das ist natürlich ein Szenario, was in Berlin, Paris seit 2 Jahren, also seit Trump Anzeichen gemacht hat, er kandidiert wieder, mit wachsender Sorge beobachtet wird. Und jetzt wird aus der Sorge allmählich eine Gewissheit. Und was das zur Folge haben wird, nicht nur für die USA, sondern vor allem für die Ukraine, für Osteuropa, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber auch für uns in Deutschland und das ist ja Ihr Lieblingsthema für Olaf Scholz, das ist heute, sagen wir, in der öffentlichen Darstellung bislang unterbelichtet. Die Konsequenzen werden erheblich sein und wenn wir im Jahr 2023 darüber gesprochen haben, das Jahr 2024 wird noch schlimmer werden politisch. Es ist jetzt so, dass das Jahr 25 noch schlimmer werden wird als das Jahr 2024, wenn Donald Trump, wovon wir ausgehen müssen, wiedergewählt werden wird.
Und da hat auch viel damit zu tun, dass Olaf Scholz, und dann damit sind wir bei dem Namensgeber dieses Podcasts, Olaf Scholz ja stark auf die Karte Joe Biden gesetzt hat und stark auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen gesetzt hat. Ich habe Christoph Gottschalk hier gehabt, großer Frankreich-Kenner, erster Deutscher und glaube ich einziger Deutscher, der in einem französischen Kabinett Mitglied war. Und die Franzosen beobachten und sagt, normalerweise war es früher so, wenn irgendeine schwierige Lage war, dann haben zuerst Berlin und Paris miteinander telefoniert. Unter Olaf Scholz ist es so, erstmal Berlin und Washington. Und dann ruft er Macron an. Und das ist das Problem, dass zwischen den beiden es ein Problem gibt. Jetzt kommt noch hinzu, dass der französische Präsident, der den Anspruch hatte, ich führe Europa durch diese Krise und ich bin der starke Mann in Europa, eben nicht mehr der starke Mann in seinem Land ist, also auch andere Probleme hat. Und dass Olaf Scholz im Zweifel jetzt das Problem hat, dass er da irgendwie ziemlich allein da steht. Wenn Joe Biden, sein Joe, mit dem er sich offensichtlich gut versteht, nicht mehr im Weißen Haus sitzt und Macron andere Probleme hat. Das ist das, was sie so ein bisschen angedeutet haben, dass man dann da steht und sagt, wo sind die Verbündeten hin?
Also ich habe mal nachgeschaut. Es gab im November 2016 einen Besuch von Barack Obama bei Angela Merkel. Mhm. Das war ein Abschiedsbesuch. Weil 1,5 Wochen vorher Donald Trump das erste Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Und Barack Obama hat sie selber eingeladen, was wichtig ist zu wissen, zu einem Abendessen im Berliner Hotel Adlon. Mhm. Ich glaube, es gibt auch ein Foto von den beiden. Und er hatte was vor mit Angela Merkel. Er hat sie nämlich bekniet, was zu der Zeit noch offen war, wieder zu kandidieren.
Genau.
Und sie hat sich das ernsthaft überlegt und ich habe sie damals eine Weile begleitet als Journalist und es gab eine gewisse Unsicherheit in der Union, will sie wieder, soll sie wieder, es wäre dann die 4. Legislaturperiode und so weiter. Und letztlich hat sie, und das wird sie, wenn ihre Biografie demnächst rauskommt, sicher selber schreiben, sich beknien lassen von Barack Obama und ist in die Rolle des verbleibenden Leaders of the Free World geschlüpft. Ob sie das wollte oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube, so ganz unrecht war es ihr nicht, weil das gibt ja unangenehmere Positionen als die. Aber so, das habe ich im Hinterkopf, weil Obama gesagt hat, Angela, du musst das machen. In einer ähnlichen Situation, nicht ganz vergleichbar, aber ähnliche Situation kann Olaf Scholz geraten. Er hat Andeutungen gemacht jetzt beim NATO-Gipfel, die darauf schließen lassen, dass er sich dieser neuen Rolle sehr wohl bewusst ist. Keir Starmer in London ist zu frisch im Amt. Er weiß selber noch nicht genau, wie er dieses Amt ausfüllen soll und wird. Es ist vor allem innenpolitisch ausgerichtet. Über Macron haben wir eben gesprochen. Der ist schwer angeschlagen, hat große innenpolitische Probleme, hat noch nicht mal eine vernünftige Regierung. Wer weiß, ob er eine vernünftige Regierung als Koalitionsregierung zurechtbekommen. Dann gibt es Giorgia Meloni. Ich glaube, die wird nicht in die Rolle des Leaders of the Free World schlüpfen. Bleibt Olaf Scholz. Mhm. Und der wird, das ist meine Prognose, mächtig durchgerüttelt werden im kommenden Jahr, wenn Donald Trump wiedergewählt werden würde. Und wir in Deutschland, Sie, ich und alle anderen, über 80 Millionen ebenfalls.
Warum?
Weil Donald Trump wiederholt gesagt hat, er wird den Krieg in der Ukraine beenden. Neulich, das ging ein bisschen unter am Rande dieser Aufregung über Joe Bidens Performance in der TV-Debatte. Donald Trump in der Debatte gesagt hat, noch bevor er installiert ist als neuer Präsident, also vor dem, ich glaube, 20. Januar 2025, würde er diesen Krieg beenden. Was Demokratie theoretisch seltsam ist, dass ein Mann, der noch nicht amtierender Präsident ist, einen solchen Krieg beenden will. Aber es ist klar, was er vorhat, nämlich er will letztlich die Ukraine aufgeben.
Hi, wir sind Suse und Tobias und moderieren den neuen Podcast.
Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A wie Achtsamkeit bis Z wie
Zocken.
Zorro.
Was steckt hinter Begriffen wie Achtsamkeit oder Verbundenheit?
Und wie können wir unser Leben bewusst genießen? Gemeinsam mit euch machen wir Übungen und geben Tipps.
Lernt mit uns gemeinsam das Leben neu kennen. Unser Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Stellt uns dort gern eure Fragen und folgt uns.
Tschüss.
Bis dann, wir hören uns.
Oder weite Teile der Ukraine.
Also er will sie zwingen, ihr setzt euch jetzt, ihr verhandelt über Frieden.
Er wird die Unterstützung zurückziehen.
Und sonst hören wir auf euch zu unterstützen.
Genau. Die finanzielle Unterstützung zurückziehen. So, und das ist jetzt der vierte Grund, warum ich aufgewühlt bin. J.D. Vance, der voraussichtlich, muss man sagen, nicht sicher, aber voraussichtliche Vize von Donald Trump, hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar dieses Jahres gesagt, dass die USA aus finanziellen, aus volkswirtschaftlichen Gründen diese Unterstützung einstellen sollten für die Ukraine. Und das heißt, man hat dann künftig, wenn es so kommt, wie wir befürchten, zwei in der Spitze dieses Staates, die beide die Unterstützung der Ukraine einstellen wollen und dann auch einstellen werden. Das heißt, Olaf Scholz, die Bundesregierung, wird vor der Frage stehen, nicht alleine, aber ganz wesentlich an die Stelle der USA zu treten, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. So, Sie haben am Anfang Ihrer Moderation so ein bisschen am Rande die Haushaltsdebatte innerhalb der Regierung erwähnt. Die möchte ich mir im nächsten Jahr vorstellen, vor dem Hintergrund der dann enorm angewachsenen Last der Unterstützung der Ukraine anstelle der USA. Da werden wir völlig andere Konflikte in der Bundesregierung haben und auch in Deutschland. Und das in einem aufziehenden Bundestagswahlkampf.
Genau, das kommt ja hinzu.
Gute Nacht, Deutschland.
Gute Nacht. Aber das ist natürlich, Sie haben es so apokalyptisch geschildert, das kann ist für Scholz eine riesige Herausforderung. Auch ein großes Risiko. Steckt auch eine Chance für ihn da drin?
Ja, pervers, aber es ist so. Diese Rolle als Anführer der freien Welt wird ihm in einer Kampagne voraussichtlich gegen Friedrich Merz nutzen, weil er immer wieder sagen kann, Friedrich Merz ist ein, jedenfalls was Regierungsämter betrifft, völlig unbeleckter Politiker. Ich hingegen, Olaf, habe Wladimir Putin die Stirn geboten. Ich habe oder biete jetzt dem neuen Präsidenten Trump die Stirn. Ich habe da Erfahrung, deshalb, liebe Leute, folgt mir. Also das wird das Narrativ der SPD-Kampagne sein. Insofern, ja, da steckt eine Chance drin. Die Risiken allerdings finde ich ungleich größer für ihn auf das Land.
Na, es hat so ein bisschen, es könnte so ein bisschen was haben von Last Man Standing, ne? Wenn er sagt, also guck doch mal, der Macron schwer angeschlagen, der in Großbritannien alles von vorne, neuer Präsident. Der einzige, der jetzt noch da ist, bin doch ich. Und wie gefährlich ist es, wenn wir mich jetzt wieder auswechseln und wenn dann auch in Deutschland sich eine neue Regierung bilden muss. Ich weiß nicht, ob das verfängt, aber man könnte es zumindest probieren.
Aber jetzt komme ich nochmal zu dem zurück, was ich eben sagte. Also der Besuch von Barack Obama im November 2016 bei Merkel. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Sollte die Entwicklung so laufen, wie wir das befürchten, Donald Trump wiedergewählt werden, hätte es Olaf Scholz als Nachfolger von Merkel nicht nur mit einem Gegner zu tun, sondern mit zwei. Nämlich neben Trump auch noch Putin. Das unterscheidet die Situation doch ganz wesentlich von der von 2016, nämlich mit einem Kriegsherrn Putin. Und der andere Unterschied ist, die Regierung, ich will nicht sagen, oder der Staat ist nicht pleite, aber wir kriegen schon mit, wie eng die Kassen sind in Deutschland. Und um dieser Rolle des Anführers der freien Welt gerecht zu werden, brauchen sie Stärke, brauchen sie Potenz, wirtschaftliche Potenz. Sonst stehen sie da irgendwie wie so ein Kaiser ohne Kleider.
Übrigens, aber das sind ja, um das nicht auf Olaf Scholz zu konzentrieren, all diese Probleme hätte Friedrich Merz oder wer auch immer dann Kanzler wäre, ganz genauso, ne?
Exakt.
Also das ändert nichts. Wenn wir jetzt die ganzen Horrorszenarien an die Wand malen.
Naja,
so ein bisschen, durchaus realistische Szenarien.
Realistische Horrorszenarien.
Realistische, leider. Aber noch einmal, wenn wir uns an die Wahlen in Frankreich, wo wir auch, oh, das ist jetzt der endgültige Rechtsruck und so. Und dann, in letzter Sekunde, haben die Franzosen sich doch noch, naja, umentschieden ist das falsche Wort, aber es hat sich gedreht. Es war nicht die Mehrheit für Marine Le Pen und ihre Partei. Ist sowas, wenn es dann darum geht, so gefühlt alles oder nichts, ist sowas in Amerika nicht denkbar? Weil das Land so dermaßen gespalten ist, auch schon über so lange Zeit, dass es gar keine Rolle spielt, was jetzt noch passiert, sondern dass viele Leute sich ja schon festgelegt haben und sagen, ich wähle auf jeden Fall. Kommt ja auch noch hinzu, dass eben du entweder bist du Demokrat oder bist Republikaner. Du wählst jetzt nicht die Grünen.
Ja, denkbar ist das. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein, uns definitiv festzulegen. Also ich habe mich auch 2016 getäuscht. Ich dachte, Hillary Clinton wird es machen.
2021 haben sie sich auch getäuscht.
2021
in Deutschland.
Sie laden künftig andere besser informierte Kolleginnen und Kollegen ein. Sorry, aber Sie haben völlig recht.
Ja,
ja, und das muss man aber auch offenlegen. Und ich habe ja eben gesagt, wir sind, glaube ich, ganz gut als Branche darin, die Vergangenheit zu beschreiben. Das ist auch, will nicht sagen, nicht so schwer. Das ist vielleicht schwer genug, aber das können wir auch, die Gegenwart. Aber wer will denn vorhersagen, was in 3,5 Monaten in den USA
passiert? Kann keiner sagen. Und ich erinnere mich noch daran, ich hätte nie damit gedacht, dass es diesen Brexit wirklich gibt. Ich hätte gedacht, am Ende kommen die Briten zur Vernunft und das denken sie auch. Und seien wir ehrlich, hätten wir vor einer Woche hier gesessen, hätten wir eine Diskussion geführt, ein Gespräch geführt, was sich erledigt, also hätten wir über Amerika gesprochen, was sich erledigt hätte.
Naja, auch da gab es nach dieser Fernsehdebatte ja klare Anzeichen dafür, in welche Richtung das laufen wird. Mhm. Und die sind ja jetzt nicht geringer, sondern eher stärker geworden.
Eher stärker geworden. Können Sie verstehen, dass Joe Biden vor dem Attentat offensichtlich fest entschlossen war und es jetzt wahrscheinlich gar nicht anders geht, der Kandidat zu bleiben? Wobei er doch selber feststellen muss, ich bin dieser Sache nicht gewachsen, vor allen Dingen nicht für die nächsten 4 Jahre.
Ob ich das verstehen kann, also rational, ja, ich würde es gerne anders beantworten. Mhm. Also ich habe mir im Laufe von vielen Jahren Gedanken über den Umgang mit Macht von Politikerinnen und Politikern gemacht. Und das, was Joe Biden macht, ist eine Form von Machtmissbrauch, weil er weiß, dass er einen großen Schaden anrichtet, nicht nur bei seiner demokratischen Partei, sondern bei der Demokratie selbst. Denn darum geht es letztlich wirklich. Mhm. Und da muss er einsichtig sein und seine persönlichen Ambitionen, seinen Eintrag ins Geschichtsbuch, derjenige, der dann 2 Terms regieren würde, außer Acht lassen und sagen, ich tue das, was auch meinem Amtseid entspricht. Ich diene meinem Land und er dient seinem Land am besten, wenn er sagt, er verzichtet auf eine nächste Kandidatur. Ich würde es gern so formulieren, er sollte den Papst Benedikt machen.
Ja, stimmt.
Weil man kann also über Papst Benedikt nicht, genau, viel Kritisches sagen, ja, aber er hat einen Eintrag in der Geschichte verdient und das ist sein freiwilliger Verzicht. Mhm. Und wenn ein Papst sowas
kann es
der amerikanische Präsident auch.
Ich habe zu Hause immer mit meiner Frau große Diskussionen darüber, wenn Trump jetzt Präsident würde, dann sagt sie, siehst du, und dann baut er die Demokratie um in Amerika. Und die wird nicht wiederzuerkennen sein. Und da sage ich niemals, so ähnlich wie beim Brexit damals, niemals, diese Demokratie ist so stark, dass sie niemand so umbauen kann, dass er dann quasi so Putin-mäßig an der Macht bleibt oder diese Macht irgendwie weitervererbt. Weil wir wünschen bei allem Donald Trump ein langes Leben, aber der wäre am Ende der Legislaturperiode, wäre dann auch schon 82, aber irgendwie, also über 80, also es würde dann, aber dann kommt, sagt meine Frau, ja, warte mal ab, aber da machen sich doch seine Söhne und sonst was alles, begeben sich schon in Stellung. Die Frage deshalb, ist die, was wir auch vor, als er das erste Mal Präsident war, uns gefragt haben, ist die Demokratie in den USA stark genug, um so einen Menschen auszuhalten?
Nein.
Oh, hätten Sie das vor 9 Jahren auch gesagt?
Nein, hätte ich nicht gesagt, genau, okay, aber wir sind jetzt schlauer,
genau,
und ich gebe Ihrer Frau recht, aus zwei Gründen. Also ich sehe jetzt nicht, dass er die Macht im Sinne einer Dynastie einen seiner Kinder vererbt, wobei man schon mitbekommt, in welche Rolle die da von dem Vater buxiert werden. Mhm. Aber er hat ja was anderes gemacht, was eigentlich viel cleverer ist. Er hat J.D. Vance zu seinem Vize erkoren, der Mann ist 39. Mhm. Und das ist ein sehr interessanter, also intellektuell interessanter Politiker, der hat eine spannende Biografie, also hat sich aus sehr einfachen, komplizierten Verhältnissen auch als Autor eines Bestsellers nach oben gearbeitet, hat Trump hart verurteilt, hat ihn mit Hitler verglichen, ist aber jetzt jemand, der sich dieser MAGA-Bewegung, Make America Great Again, mhm, eins zu eins eingliedert, unterordnet Trump. Und das ist natürlich der Grund, warum Trump ihn auserkoren hat. Und nochmal, dieser Mann ist 39. Also Trump muss nicht einen seiner Kinder zum Nachfolger bestimmen. Er hat jetzt J.D. Vance diese Rolle zugeordnet. Und dieser J.D. Vance, das sagte ich ja eben, hat ja schon im Frühjahr dieses Jahres gesagt, dass er von der weiteren Unterstützung der Ukraine nichts hält, dass er diese MAGA-Bewegung ganz großartig findet. Also das ist der Trump 2, den wir uns in dann wahrscheinlich 4,5 Jahren gefasst machen müssen.
Aber dann noch trotzdem bei einer demokratischen Wahl. Das ist ja die große Frage. Die Frage ist, oder kann man die Demokratie auch in den USA so verbiegen, dass in 4,5 Jahren und dann in 8 Jahren und in 12 Jahren dann automatisch immer wieder der gleiche Typus Politiker gewählt wird?
Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Und das ist das, was ich neben dem Attentat und der miserablen Performance von Joe Biden in der Fernsehdebatte mindestens genauso besorgniserregend finde. Das ist die Entscheidung des Supreme Court in den USA, Präsidenten, und das ist zunächst mal allgemein formuliert, straffrei, also immun vor Strafverfolgung zu halten, wenn sie denn offizielle Handlungen durchführen. Also nicht privates, sondern offizielles. Die Entscheidung darüber, was jetzt offiziell und inoffiziell ist, hat das Supreme Court nicht gelegt, sondern an eine untergeordnete Instanz delegiert. Aber es bleibt ein bisschen im Ermessen des amerikanischen Präsidenten, seine Handlung immer als offiziell zu deklarieren. Also das, was er da am 6. Januar 2021 gemacht hat, seine Jünger aufzuhetzen, verhindert den legitimen Machtwechsel, fight like hell, wäre nach dieser Definition völlig in Ordnung, weil es im Rahmen seiner offiziellen Amtshandlungen war. Der war ja noch Präsident. Und das hat das oberste Gericht der USA entschieden vor 2 Wochen mit einer 6-3 Mehrheit. Und das finde ich über die Person Trump hinaus und das, was da gerade passiert, besorgniserregend. Also man kann etwas verkürzt sagen, die Demokratie in den USA schafft sich selber ab.
Ich finde, Sie gerade das zitieren mit fight like hell. Alle haben sich ja gefragt, warum ruft er fight, fight, fight nach dem Attentat? War das praktisch ein Zitat Also war das, hat er damit instinktiv auf das Rückgriff genommen, was damals passiert ist?
Ich glaube nicht, dass er sich da selber zitiert hat, sondern das ist ja Teil seiner Inszenierung. Auch diese gehobene Faust ist ja nicht neu, sondern
die ist nicht neu.
Und dieses Kämpfen dient natürlich dazu, seine Bewegung hinter sich zu scharen. Und das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich gegebenenfalls Gewalt anzuwenden. Also Donald Trump war nie einer, der gesagt hat, Leute, bleibt ruhig zu Hause, sondern das hätte er ja machen können, auch am 6. Januar. Er hat ja die Gelegenheit verpasst, als er gesehen hat, in welche Richtung das eskaliert, die Leute nach Hause zu schicken, hat er nicht gemacht. Und das andere ist, Fight, verstehe ich so, dass er versucht, seinen potenziellen Wähler an die Wahlurne zu bringen, also das Potenzial der republikanischen Wähler zu mobilisieren. Deshalb Fight ist doppelt gemeint.
Das muss man ja mal sagen, das kann ja auch rein psychologisch, kann das manchmal so sein, wenn man das Gefühl hat, wie wir jetzt, die Wahl ist entschieden, dann kann das sein, dass dann so die entsprechenden Wähler nicht zur Wahl gehen und dann, aber das sind auch so Dinge, die man sich dann im Zweifel gerade schönredet. Was erwarten Sie? Er tritt am Donnerstag, glaube ich, auf, beim Parteitag.
Ja. Ja.
Und hat schon gesagt, ich habe meine sehr aggressive Rede zerrissen und werde eine Rede halten, die USA eint und wir müssen ganz andere Töne anschlagen und so. Wird er das wirklich machen?
Ja, das glaube ich schon. Und das wäre ausgesprochen clever, also machtpolitisch clever. Ich glaube, er und seine Spin-Doktoren arbeiten gerade an einem Rollentausch. Also in dieser extrem aufgehitzten Situation versucht Trump, derjenige zu sein, der zur Mäßigung aufruft. Wird Joe Biden auch. Aber Joe Biden ist in der Defensive und er muss spitzer formulieren. Also das finde ich jetzt eine spannende Wolte, 3,5 Monate vor der Wahl.
Das ist, was wir zum Teil auch im Deutschen Bundestag immer panomantiver, Sie haben es vorhin gesagt, erlebt haben, wo in der Auseinandersetzung, in der direkten Auseinandersetzung mit Olaf Scholz, Friedrich Merz zeitweise dann den Staatsmann gegeben hat, wo man dann als Inhaber eines Kanzleramtes oder eines Präsidentenamtes immer vorsichtig sein muss, Moment, warum greift der nicht an, sondern warum muss ich angreifen, warum drehen sich die Rollen? Da merkt man schon, dass was nicht stimmt. Das ist übrigens auch etwas, was Scholz im Wahlkampf 21 gemacht hat, wo er bei den Triellen da schon stand, als sei er schon Kanzler.
Ja, und ob der Donald Trump, um auf ihn zurückzukommen, diese Masche, ich nenne sie so, beibehalten wird, das werden wir dann im Laufe des weiteren Wahlkampfes sehen. Der wird es, glaube ich, abhängig machen vom Verlauf der Umfragen. Wenn die weiter ihm im Aussicht stellen, ins Amt zu surfen, ohne große Widerwehr, dann wird er bei dieser neuen Rolle bleiben. Sollte es enger werden, wird er, glaube ich, nochmal scharfe Attacken gegen Joe Biden, Crooked Joe, gegen die illegalen Migranten und gegen das Establishment, gegen den Deep State fahren. Also dann wird er das ganze Vokabular wieder aus der Kiste holen.
Was dann aber doch auch wieder gefährlich ist, wenn man dann kontern könnte und sagen, weil sie so reden, sind die Dinge passiert, die passiert sind? Also so ein bisschen, sag mal, wenn die versuchen sicherlich jetzt die Republikaner die Schuld eher bei den also einige Republikaner die Schuld bei den Demokraten zu suchen, aber natürlich für die aufgeheizte Stimmung im Land ist ja im Wesentlichen auch Donald Trump verantwortlich in den vergangenen
Jahren. Ohne jeden Zweifel, ja. Also viel mehr als die Demokraten und Joe Biden, die ich jetzt nicht heilig sprechen möchte, aber ohne jeden Zweifel war Donald Trump der Brunnenvergifter in den USA, aber es ist ja so, dass im amerikanischen Wahlkampf viele potenzielle Wählerinnen und Wähler so erst auf die letzten Meter anfangen, sich mit den Kandidaten zu beschäftigen. Also die werden möglicherweise gar nicht so im Hinterkopf haben bei ihrer Wahlentscheidung, was der vor 5 Monaten oder 1,5 Jahren gesagt hat, sondern sie werden sich an dem dann aktuellen Bild orientieren. Und das, wie gesagt, hängt vom Verlauf der Umfragewerte für Donald Trump ab. Wenn ihr feststellt, das klappt alles ganz gut und Joe Biden ist so schwach, ich bin so stark, dann kann er bei dieser Rolle bleiben. Das ist ihm zumindest aus Sicht seiner eigenen Berater zu raten. Aber eins sollten wir nicht vergessen, es ist ja auch, und darüber haben wir eben gesprochen, eine charakterliche Frage, inwieweit Trump sich steuern lässt. Der Mann ist einfach von Natur aus aggressiv. Der ist ein Kämpfer. Und wenn er da Joe Biden vor sich hat, dann können ihm, glaube ich, die guten Ratschläge seiner Spin-Doktoren für den Moment egal sein. Und dann bricht er wieder aus der neuen Rolle heraus und fängt wieder an, um sich zu schlagen.
Man sieht es ja übrigens auch daran. Also man stelle sich vor, man wäre selber Opfer eines solchen Attentates gewesen. Dass dieser Mann 2 Tage später schon wieder auf den Parteitag geht, die Inszenierung voll mitmacht, nur mit diesem großen Verband am Ohr. Jeder andere wäre in dem Moment, also ich weiß, man, Stichwort Trauma, also der normale Mensch geht zum Traumatherapeuten oder ist dann erstmal fertig oder angeschlagen. Das ist ja irgendwie der Wahnsinn, wie resilient der selbst gegen sowas ist.
Sollte man denken. Aber wir haben eben so ganz kurz in so einem Nebengedanken festgestellt, wir können auch nicht tief in die Seele von Donald Trump blicken. Also, dass der jetzt nur so eine Politikmaschine ist, ich weiß es nicht. Und es gibt wenige, die es wissen können. Und aus Hamburg mir ein Urteil anzumaßen, dass der gegen jegliche klassische menschliche Regung immun ist und nur noch an seine Wiederwahl denkt. Also ich würde sagen zum 99,9%, aber vielleicht gibt es diese 0,1% Restmenschlichkeit und klassischem Reflex auf eine so existenzielle Bedrohung wie ein missglückter Mordversuch. Vielleicht werden wir es sehen. Vielleicht irgendeine Überreaktion von ihm.
Das ist ja so.
Jetzt bewegen wir uns im Bereich der Spekulation.
Genau, wir sehen es am Donnerstag, wenn dann bei dieser Rede ernstzunehmend die Stimme bricht oder er vielleicht, was ganz normal wäre, oder er schlucken muss oder er, aber das Thema ist natürlich, wir haben es gesagt, alle Augen jetzt auf ihn, ne? Joe Biden spielt tatsächlich jetzt im Moment gerade eine Nebenrolle. Einmal noch kurz abschließend, weil sie in Amerika viel unterwegs waren, was ich nicht ganz verstehe ist, wenn man jetzt mal absieht davon, dass Joe Biden ein älterer, gebrechlicher Mensch ist, die Bilanz, diese 4 Jahre, ist eine Bilanz aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von mehreren Experten, die besser ist als die Bilanz der 4 Jahre Trump, die auch besser ist als die Bilanz der 4, vielleicht sogar der 8 Jahre Barack Obama. Also, und trotzdem würde man, also ich glaube, wenn in Deutschland jemand so eine Bilanz vorlegen würde, würde man gar nicht darüber reden, ob er wieder gewählt würde. Warum ist das so? Warum wird das gar nicht, offensichtlich gar nicht honoriert, dass ja die USA ganz gut dastehen gerade?
Weil es danach überhaupt nicht mehr geht. Mhm. Also es gab bei der ersten Wahlkampagne von Bill Clinton 1992 diesen Spruch, it's the economy, stupid.
Genau.
Und da hätte man sagen können, es geht nach volkswirtschaftlichen Zahlen und die Zeit ist vorbei. Und ich bezweifle, ob die nochmal so wiederkommt, weil sich Meinungen anders bilden, anders manifestieren, anders verhandelt werden. Und wir sprachen eben über soziale Medien und auch über Leute, die daran ein wirtschaftliches Interesse haben, wie Elon Musk. Also da wird ja nicht über volkswirtschaftliche Daten philosophiert oder debattiert, sondern es geht um gefühlte Wahrheiten. Es ist ja anders als vor einigen Jahren möglich, mit Lügen ins Weiße Haus zu kommen. Mhm. Bei einem klassischen Wahlkampf, wo die Medien funktionieren, also die kritische Öffentlichkeit, würde ich sagen, da wird eine Lüge sofort enttarnt. Und wer so plump lügt, wie Donald Trump das seit Jahren tut, hat keine Chance, ins Weiße Haus einzuziehen. Das ist den Amerikanern aber ziemlich Schnuppe. Also CNN hat nach dieser Fernsehdebatte sofort danach online gestellt, und das kann man auch kritisieren, weil das ist ja nicht live passiert, die beiden Moderatoren haben ihn ja nicht mit einem Fact-Checking konfrontiert, sondern das wurde nachher publiziert. Und ich glaube, die kamen auf 29 Lügen, die da festgestellt wurden. Aber können Sie sich an eine Lüge erinnern, über die dann vor großem Publikum gestritten wurde? Nee, es wurde nur über die Performance von Joe Biden gestritten.
Richtig.
Also das ist ein Zeichen dafür, dass es den Amerikanerinnen und Amerikanern in der Mehrheit, es mag Ausnahmen geben, in der Mehrheit nicht mehr um klassische Kriterien geht, die wir gewohnt sind, wonach man seine Wahlentscheidung trifft, sondern nach völlig anderen Kriterien. Letztlich, um es auf den Punkt zu bringen, geht es zumindest in den USA, Deutschland ist ein bisschen anders, darum, welcher Kandidat am meisten Energie in Aussicht stellt. Und das ist ohne jeden Zweifel Donald Trump aktuell versus Joe Biden, und dieses Bild, über das wir eben gesprochen haben, nach dem Attentat verstärkt dieses Narrativ, der starke Donald Trump gegen den schwachen Joe Biden. Deshalb spricht fast alles dafür, dass Trump wiedergewählt werden wird.
Und mit diesem Ausblick, der leider pessimistisch, aber mindestens so realistisch ist, gehen wir in die Sommerpause. Ich habe mal eben hochgerechnet, Vierteljahr, also irgendwann, lieber Herr Lambi, Anfang Oktober, Ende September, im Oktober, / November können Sie kommen. Sollten Sie kommen, lade ich Sie jetzt schon ein. Die Frage ist, wollen Sie vor der Wahl kommen, direkt vor der Wahl, oder wollen Sie direkt nach der Wahl, die am 5. November ist, kommen? Jetzt haben Sie die freie Auswahl. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich überlasse es Ihnen und Ihrem Terminkalender. Also gerne am Tag nach der Wahl oder zwei Tage danach. Ja. Das hängt ein bisschen vom Wochentag, wobei es immer Dienstag.
Genau.
Also ich werde aber möglicherweise, das muss ich einschränken, dazu sein, in den USA sein.
Ah, okay.
Also dann müssten wir...
Sie sagen Bescheid und sonst machen wir
telefonieren.
Es. Sonst machen wir...
Also aber in dem Umfeld.
In dem Umfeld freue ich mich
ist
sehr.
Ist hiermit zugesagt.
Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder da waren. Es war wie immer großartig. Wie gesagt, Sommerpause, nächste Folge am 25. August. Dann mit dem Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Jan Hollitzer. Da hätten wir jetzt auch noch stundenlang drüber sprechen können, was in Ostdeutschland... Also es wird, dieser Herbst wird ein Herbst, der, wie wir ihn so vielleicht noch nicht erlebt haben. Vielen Dank. Schönen Sommer an alle da draußen.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
A Kings Island Gold Pass is your ticket to unlimited visits this year and all through 2025. Make the park your own with access to 2 years of tricks and treats, Halloween Haunt, and Winterfest. Plus an expanded Soak City featuring the all-new dual racing water coaster River Racers coming in 2025. All for our lowest price of the season. Just 10 payments of $9 after initial payment plus applicable taxes and fees. Hurry, price goes up September 3rd. Get your Gold Pass at visitkingsisland.com.